Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Datum Kosmos, dem Podcast von Datum. Ja, es ist Oktober, die Oktoberausgabe ist da und zuallererst möchte ich mich bei vielen von Ihnen bedanken, die uns Feedback für die Septemberausgabe gegeben haben. Das war unsere erste Ausgabe, wo wir mit einer Gastkuratorin zusammengearbeitet haben, nämlich mit Irmgard Gries. Das Feedback war sehr positiv und motiviert uns auf unseren weiteren Wegen. Für die Oktoberausgabe hat der Schriftsteller Marc Elsberg diese Rolle übernommen. Mit ihm werde ich gleich ein bisschen über unsere Erfahrung reden. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen über die konkrete Rolle dieser Gastkuratorinnen und Kuratoren sprechen. Im Grunde läuft das so ab, dass wir in Vorgesprächen darüber nachdenken, welches Thema der jeweiligen Gastkuratorin oder dem Gastkurator besonders am Herzen liegt, welches sinnvoll journalistisch abzuhandeln ist. Und in weiterer Folge kommt es dann zum Kernstück, das ist nämlich eine größere und längere Redaktionssitzung, wo wir darüber brainstormen, wie wir dieses Thema in einzelne Geschichten gießen können. In weiterer Folge findet dann der normale redaktionelle Prozess statt. Es werden Geschichten weiterentwickelt. Manche Ideen gehen nicht so auf wie geplant, werden umgeworfen. Und geht bis hin zur Covergestaltung. In all diese Schritte, was den Heftschwerpunkt betrifft, ist unser Gastkurator eingebunden. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Marc Elsberg. Bei mir begrüße ich jetzt Marc Elsberg, unseren Gastkurator für die Oktoberausgabe. Herzlich willkommen bei Datum Kosmos, Marc Elsberg.
Danke.
Wir haben uns vor dem Sommer schon das erste Mal getroffen. Es war noch so im Ausfaden des Lockdowns. Es war, glaube ich, für uns beide der erste Termin von Angesicht zu Angesicht wieder. Und im ersten Gespräch kam sehr schnell von Ihnen der Gedanke, man sollte sich einmal ausgiebiger mit dem Thema Macht, Ohnmacht auseinandersetzen. Was ist da in Ihnen geschlummert, dass das sozusagen da herausgebrochen ist?
Naja, wer meine Bücher kennt, weiß ja, dass das generell ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Das ist wahrscheinlich das große Metathema meiner Geschichten. Wie verschiedene Verhältnisse und Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die Zusammensetzung, die Organisation unserer Gesellschaft verändern. Ob das jetzt neue Technologien sind, wie zur Vernetzung führen, wie in Blackout, oder ob es um Big Data geht in Zero und so weiter, Biotechnologien, Helix. Und das führt immer zu Veränderungen in Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Nehme man Digitalisierung. Binnen 10, 20 Jahren sind Leute wie Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg oder die Google-Gründer mit zu den mächtigsten und wohlhabendsten Menschen auf der Welt geworden. Wahnsinnig schnell. Das haben nicht einmal die Räuberbarone des späten 19. Jahrhunderts geschafft in dem Tempo und in dem Ausmaß. Deswegen war das ein Thema, das für mich relativ schnell auf der Hand lag, als man eben überlegt hat, was will man machen. Und dann, wie wir im Fortfahren dann eh festgestellt haben, ist es natürlich ein sehr weit gefasstes Feld. Man muss es also dann irgendwie runterbrechen, klarerweise auf österreichische Verhältnisse und Zustände. Und selbst dann kann man natürlich nur einen Bruchteil davon behandeln. Aber ein paar Dinge haben wir, glaube ich, ganz schön erwischt. Und jede Menge andere gäbe es natürlich auch.
Natürlich. So ein Heft hat ja auch nie den Anspruch, Dinge erschöpfend zu behandeln, sondern soll Fragen aufreißen, Themen ansprechen. Wir haben als sozusagen Flaggschiff-Geschichte in diesem Heft ein Roundtable-Gespräch, ein Datum-Tisch-Gespräch mit Barbara Blaha vom Momentum-Institut, mit der ehemaligen ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert, mit dem Unternehmer Gregor Demblin, dem Netzwerkforscher Harald Katzmeier, Ihnen und mir. Da haben Sie einen bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich bei der Frage, wie gehen Sie mit Ohnmacht um, welche Strategien haben Sie, um mit Ohnmacht umzugehen, haben Sie gemeint, Sie streben nicht nach Macht, daher haben Sie auch nicht so ein Problem mit der Ohnmacht, haben aber selber dann dazu gefügt, das ist vielleicht eine Schutzbehauptung. Besonders mit Ihrem ersten Buch Blackout haben Sie eine in meiner Wahrnehmung sehr intensive Diskussion über die Stabilität, Sicherheit, Verteidigbarkeit von Stromnetzen oder Energienetzen angestoßen. Sie wurden eingeladen zu riesigen Konferenzen in Deutschland, wo es um Energienetze ging. Haben Sie nicht vielleicht mit der Art und Weise, wie Sie große gesellschaftspolitische, technologiepolitische Themen ansprechen, mehr Macht, mehr Einfluss, als Sie es sich zugestehen möchten?
Ich weiß nicht, ob es sich da um Macht handelt. Es hat sich tatsächlich wahrscheinlich mit Blackout ein bisschen Einfluss entwickelt, was aber weder geplant noch vorhersehbar war. Als ich das Buch seinerzeit recherchiert und dann geschrieben habe, habe ich mir zwar gedacht, okay, da ist ein wahnsinnig spannendes Thema, das ich einfach spannend und interessant fand, und da gibt es auch ein paar Punkte, auf die man aufmerksam machen kann, wo man Bewusstsein schaffen kann dafür, dass das in dem Ausmaß dann passiert, wie es passiert ist. Wie gesagt, das war weder geplant. Ich wollte zuerst einmal einen spannenden Thriller schreiben, noch vorhersehbar. Das mag tatsächlich sein, dass dieses Buch, ich weiß sogar, dass es zum Teil auf Gesetzgebungen Einfluss nahm, was bestimmte Sicherheitsfeatures in der Elektronikindustrie betrifft. Aber ja, wie gesagt, das ist einmal passiert. Sowas ist, glaube ich, schwer bis nicht wiederholbar oder eben eher Zufall. Das war die richtige Geschichte zur richtigen Zeit, die halt da auf ein paar Dinge aufmerksam gemacht hat. Die Herausforderung wahrscheinlich für den Autor für einen Autor wie mich, der dann solche Dinge auch danach schreibt zu anderen Themen, ist der Versuchung zu erliegen, zu meinen, das kann man jetzt mit jedem Buch erreichen. Also ich habe dann trotz allem immer versucht, einfach spannende Geschichten zu schreiben zu Themen, die ich für relevant und für in irgendeiner Form bedeutsam für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte halte.
Ihr aktuelles Buch Gier befasst sich, ist auch ein Thriller, der aber vor dem Hintergrund basiert, dass es ein Wirtschaftsmodell gibt, das eigentlich viel langfristig viel produktiver ist als der wettbewerbsorientierte Kapitalismus. Dafür gibt es auch tatsächlich, also nicht nur in Ihrem Buch, sondern in der echten Welt, alle möglichen mathematischen Beweise oder Belege dafür. Erzählen Sie noch kurz ein bisschen, wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen? Wie hat sich diese Arbeit vonstatten gegangen? Und was war da so die für Sie spürbare Resonanz?
Gies ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Beispiel, weil es ein bisschen anders war als die ersten drei Bücher, weil ich erstens nicht nur ein Desaster oder eine Katastrophe dramatisiere, wie in Blackout Zero oder auch Helix, wobei ich persönlich das ja nie ganz so desaströs sehe, die Geschichten, wie es die Leserinnen und Leser oft wahrnehmen. Also Blackout ist für mich eigentlich eine Geschichte darüber etwa, wie gut es uns geht. Und man sieht nur anhand der Katastrophe, dass wir etwas tun müssen, dass das so bleibt, nachhaltig und sinnvoll so bleiben kann und möglichst vielen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Und auch bei Helix, wo es um Biotechnologie geht etwa, finde ich, dass längst nicht so negativ ist, vielleicht manche nehmen, weil ich dieser Technologie nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehe. Man muss halt im Einzelfall unterscheiden, wo es Sinn macht und wo nicht, sie einzusetzen. Und bei Gier ist es ja so, dass ich nicht nur eine Thriller-Handlung, die auch wieder eine Krise dramatisiert, erzähle, sondern auch gleichzeitig im Gegensatz zu den anderen Büchern, wo ich einfach nur ein Thema aufwerfe und die Leserinnen und Leser dann quasi allein lasse mit der Diskussion darüber und den Gedanken, dass ich hier auch tatsächlich eben was anbiete als Lösung, als potenzielle. Und zu der kam es eigentlich durch puren Zufall. Ich habe recherchiert zu einem völlig anderen Thema, das im Übrigen das Thema meines übernächsten Buches sein wird, weil mein nächstes erscheint ja im kommenden Winter, Frühjahr, und das Buch danach ist auch schon klar, was das wird, und dazu habe ich eigentlich recherchiert und bin durch Zufall, wirklich durch reinen Zufall über ein obskures über ein kleines Interview gestoßen im Kundenmagazin eines, ich glaube, britischen Finanzdienstleisters. Wirklich so beim Googlen nach ein paar Stichworten. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das stimmt, was der Typ da drin behauptet, das war ein Physiker, der in London arbeitet, der gewisse Formeln entwickelt hat und sich Grundlagen der Ökonomie angeschaut hat, mit denen wir arbeiten. Und wenn das stimmt, dann ist das eigentlich eine Revolution. Und ich habe mich gefragt, warum redet da keiner drüber, was der da macht. Und dann habe ich mir die Papiere angeschaut, die wissenschaftlichen, die er veröffentlicht hatte, und habe kein Wort verstanden, weil das ist komplexeste Mathematik, die zum Teil erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Und der Mensch ist ja eben auch theoretischer Physiker, also ein brillanter Kopf. Ein gewisser Ole Peters in London, der da das London Mathematical Laboratory gegründet hat. Und so wie ich das dann üblicherweise mache, wenn ich ein Thema interessant finde, ohne zu wissen schon, ob ein Buch draus wird oder nicht, schreibe ich den Leuten halt an oder frage sie, und habe halt in dem Fall den Ole Peters angeschrieben in einem E-Mail und auf Englisch natürlich, weil das Institut in London ist. Über den Ole Peters findet man im Internet sehr wenig, außer seine akademische Karriere in den USA und in England. Er war halt oder ist am Santa Fe Institute Gastprofessor, war in Los Alamos, hat in London studiert und so weiter. Und ich habe ihn also angeschrieben und gefragt, ob er mir etwas dazu erklären kann, ein bisschen, weil ich verstehe diese Papiere nicht. Ich möchte es aber verstehen, weil das klingt ziemlich spektakulär, die Conclusio, die er da zieht. Und dann hat er zuerst geschrieben, so ein bisschen skeptisch, weil er schon ziemlich viel schlechte Erfahrung scheinbar gemacht hat mit sowohl Journalisten als auch vor allem Ökonomen. Ich soll halt einmal ein paar Fragen stellen und dann wird man sehen, ob das sinnvoll ist. Dann habe ich halt ein paar Fragen gestellt, habe ein paar Antworten bekommen, von denen jeder wieder 10 neue Fragen aufgeworfen hat. Und so ging das dann monatelang in einem E-Mail-Verkehr auf Englisch über komplexe Ökonomie- und Mathematikfragen. Ich habe in der Zeit wahrscheinlich ein halbes Ökonomiestudium absolviert nebenbei. Bis ich dann irgendwann ein E-Mail bekommen habe: Ich glaube, das hat jetzt doch keinen Sinn mehr, hat er geschrieben. Der zweite Satz war aber dann, ich glaube, wir müssen uns einmal persönlich unterhalten. Und daraufhin bin ich nach London geflogen und habe mich mit denen 3 Tage unterhalten. Und das war auch insofern spannend, gerade jetzt in der Zeit, in der wir uns hier jetzt wieder befinden und sehr viel Zoomen. Und ich habe heute schon einen Vortrag gehalten online und es hat wieder die Hälfte nicht funktioniert. Bei dem Gespräch in London von Angesicht zu Angesicht, wo sich Menschen dann doch wieder gegenüber sitzen und miteinander reden, da ist mir dann endgültig so richtig der Knoten geplatzt. Es hat zwar sicher diese monatelange Vorarbeit gebraucht, aber der Knoten geplatzt ist im persönlichen Gespräch. Und als ich zurückkam aus London, habe ich dann mir überlegt, wie könnte man das anschaulich erklären, und habe so eine kleine Fabel entwickelt. Wir nennen sie jetzt die Bauernfabel, auch im Buch heißt sie so. Und habe sie den Londonern wieder geschickt und habe sie gefragt, ist das richtig, so wie ich das da erkläre? Und die haben ganz begeistert gleich zurückgeschrieben und haben gesagt, genau sowas brauchen wir, um unsere Ideen zu vermitteln, weil diese mathematischen Formeln verstehen nicht einmal die Ökonomen, geschweige denn der normale Mensch. Dürfen wir das verwenden? Und dann habe ich gesagt, ja, dürft ihr gerne, wenn ich ein Buch draus machen darf. Und das war erst der Punkt eigentlich, wo ich beschlossen habe, okay, da möchte ich einen Roman draus machen. Das ist bei mir sehr häufig so, dass ich an mehreren Themen gleichzeitig dran bin und immer die Frage ist, wo ist eigentlich eine Geschichte drin, wo finde ich vernünftige Charaktere und so weiter und so fort. Und das war bei Gier dann relativ schwierig, sogar eine ganze Zeit lang, weil man diese Konzepte auf vielerlei Weise erzählen könnte. Mhm. Ich hab beispielsweise überlegt, ob ich nicht aus dem klassischen Mark Ellsberg-Muster rausgehe, der es dann immer so Wissenschaftsthriller sind, ob man nicht zum Beispiel ein Classroom-Drama draus machen könnte und so weiter. Das sind ja so Überlegungen, die ich vorher anstelle beim Schreiben. Ich bin ja eher das, was die Angelsachsen einen Architekten nennen beim Schreiben. Es gibt bei denen sozusagen die Gärtner und die Architekten und die Gärtner lassen es einfach wachsen. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten, die wissen die erste Szene oder wissen irgendeine Figuren, schreiben los, ohne zu wissen, was in der Geschichte passiert und wie es ausgeht. Aber es kommen nachher auch gute Bücher raus. Ich bin das nicht, ich plane relativ strukturiert, so wie das Drehbuchautoren machen würden. Und deswegen solche Überlegungen, am Schluss wurde es dann doch der Thriller und dann habe ich halt diese Thriller-Handlung rund um die Entdeckung bzw. Entschlüsselung dieser Konzepte gebaut, die ich eben in Gier vorstelle, die ich nach wie vor für super spannend halte, weil sie in Wahrheit unser Konzept, wie wir heute nicht nur Kapitalismus, sondern Gesellschaftsdenken eigentlich auf den Kopf stellt. Auch die christliche Soziallehre, die im 19. Jahrhundert ja eigentlich entstanden ist, aus der dann das Subsidiaritätsprinzip entstanden ist und so weiter und so fort. All das stellt's auf den, eigentlich in Frage beziehungsweise nachweisbar auf den Kopf. Und es ist ja nicht nur so, dass es sozusagen jetzt die mathematische Formel, jetzt gibt's erstmal die mathematische Formel eigentlich für diese Welt der Ökonomen, die immer irgendwelche mathematischen Formeln brauchen und der Wirtschaft, die mit Zahlen operieren wollen, mit quantifizierbaren Einheiten, um entweder die Zukunft voraussagen zu wollen, potenziell, um Risiko abzuschätzen, um Entscheidungen zu fällen und so weiter und so fort. Es ist ja aber letztendlich nur so praktisch die wissenschaftliche, mathematische Bestätigung für etwas, was in Wahrheit alle großen Philosophien, Morallehren, Religionen ohnehin wissen und was den Menschen und die menschliche Gesellschaft immer erfolgreich gemacht hat, nämlich dass ein hohes Maß an Kooperation uns in Summe einfach weiterbringt. Aus Erfahrung weiß man das ohnehin. Wir haben nur in den letzten 30, 40 Jahren also gerade unsere Generation ist ja aufgewachsen in dieser und politisiert und wirtschaftlichen Denken geprägt worden von diesem Neoliberalismus, aber nicht der ursprünglichen Idee, sondern dieser Chicagoer Schule, dieses gnadenlosen Wettbewerbs jeder gegen jeden, dieses Survival of the Fittest, was ja gern, glaube ich, auch absichtlich missverstanden wird, worauf ich auch im Buch eingehe, weil Survival of the Fittest ist ja nicht der Fittest, sondern der angepassteste. Und das war das, was mich dann in dem Augenblick, wo ich die Idee verstanden habe, immer auch daran so gefesselt hat, dass es jetzt diesen quasi wissenschaftlichen Beweis gibt für das, was ich seit Jahrzehnten in Diskussionen mit Freunden oder auch Nicht-Freunden über diese Themen immer wieder gemeint habe, das bringt nichts, was wir da hier momentan durchführen. Und wenn ich diese Woche gerade ein Interview lese vom Leiter des, ich glaube, ja, von Davos, vom Wirtschaftsforum in Davos, der sagt, der Neoliberalismus hat ausgedient. Ja, eh. Das haben wir gewusst, seit er eingeführt worden ist. Und wie gesagt, wenn du jetzt da die Modelle liefern kannst, die wissenschaftlichen, die selbst den Hardcore-Number-Crunchern die Belege liefern, dann habe ich mir gedacht, ja, da musst du jetzt ein Buch draus machen. Das habe ich dann getan.
Die Bauernfabel ist auch auf YouTube zu sehen. Ich glaube, einfach mit nach Bauernfabel. Das ist ein kurzer,
gezeichneter Film. Es gibt sowohl auf YouTube, kann man es als Video abrufen, es gibt eine interaktive Webseite Farmers Fable, also Englisch Farmers Fable, .org, nicht com, sondern .org, die wir im Nachfeld erstellt haben oder parallel zum Buch, damit jeder und jede diese Ideen auch unabhängig vom Buch sich anschauen kann. Da kriegt man in Wahrheit sogar noch ein bisschen mehr mit, weil im Buch bin ich ja erstmals zu meinen ursprünglichen Wurzeln zurückgekehrt, weil ich habe ja nicht als Autor begonnen. Ich habe ja eigentlich nach der Schule gedacht, ich wäre Künstler, habe ja auch zuerst auf der Angewandten studiert und habe dann ja auch eine Zeit lang versucht, Karikaturist zu werden, Comiczeichner und so weiter. Daraus entstand ja unter anderem mal eine Art Kolumne, gezeichnete Kolumne im Standard für eine kurze Zeit. Und in Gier habe ich ja zum ersten Mal wieder Zeichnungen gemacht, aber das ist halt trotzdem statisch und nachdem wir von Prozessen reden, die in der Zeit bedeutsam werden, ist das auf der Webseite fast noch spannender zu sehen, weil man da diese dynamischen Entwicklungen gut abbilden kann.
Wie haben Sie die Resonanz auf Gier erlebt?
Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich wurde ja unmittelbar nach Erscheinen des Buches von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum Beispiel, also von der Sonntagsausgabe der FAZ, eingeladen, mit dem Lars Feld zu diskutieren darüber. Das war damals einer der deutschen Wirtschaftsweisen, also des Gremiums, das die deutsche Bundesregierung, die Wirtschaftspolitik der deutschen Bundesregierung quasi beurteilt und ja manchmal durchaus sich auch einmischt mit Ratschlägen und so. Inzwischen ist der Lars Feld sogar Leiter des Gremiums. Also die Reaktion war durchaus so, dass man zugehört hat. Ich bin dann kurioserweise sowohl von dem Europaforum in der Wachau, das von der ÖVP in Niederösterreich betrieben wird, letztes Jahr eingeladen worden, diese Ideen dort vorzutragen, die Konzepte, und ein paar Monate später bei einem Wachstumsgipfel der Sozialdemokraten im Burgenland auch, um das vorzunehmen. Also die Resonanzen waren durchaus, sind schon interessant. Inzwischen gibt es international einige Organisationen, die begonnen haben, die Website zu verlinken. Ich höre interessanterweise zunehmend von Unternehmensberatern auch, dass sie vor allem die Website benutzen, um in ihren Präsentationen die Konzepte vorzustellen. Also Es beginnt zu sickern. Das finde ich das eigentlich Spannende dran. Wobei es für mich ja immer so ein bisschen ein Ding ist, genauso wie die Diskussionen und Vorträge, zu denen ich immer noch eingeladen bin, auch von zu Blackout-Thema, zu Zero, zu Helix. Im Kopf bin ich momentan sowieso im neuen Buch schon drinnen und im nächsten Buch und deswegen ist das immer so ein, ja, das kriege ich jetzt noch mit, und ich beschäftige mich natürlich wahnsinnig gern damit, speziell mit dem Thema, weil das ist vielleicht auch im Vergleich zu den anderen, da war wirklich nochmal die Idee dahinter, da hätte ich gern, dass viele Leute das mitbekommen und verstehen. Aber wie gesagt, ja, momentan bin ich schon wieder beim Weiterlaufen mit anderen Dingen.
Sie haben Ihr nächstes Buch und schon Ihr übernächstes Buch angesprochen, wo Sie offenbar schon das Thema wissen. Ihr nächstes Buch soll im Winter oder Frühling kommen. Können Sie uns schon ein bisschen was verraten, worum es da gehen wird?
Naja, ich kann leider jetzt noch nicht so viel verraten, weil die Buchvorschauen kommen erst im November oder so. Und um ehrlich zu sein, wir wissen noch nicht einmal den Titel. Also ich warte jetzt jeden Tag vom Verlag auf Nachricht. Erstens warte ich auf die letzte Überarbeitungsphase, auf das Feedback von der Lektorin, weil ich noch 2-3 Wochen jetzt intensiv werde überarbeiten müssen. Und soviel ich zumindest weiß, stehen weder der Titel noch die Umschlaggestaltung endgültig fest, muss aber irgendwann in den nächsten Wochen, weil wie gesagt, diese Vorschauen müssen ja dann auch in Produktion gehen und irgendwann auch das Buch. Es wird natürlich wieder ein Ellsberg sein, der eine gewisse Form von Wissen in einer Thriller-Form transportiert und dramatisiert. Es wird ein bisschen weniger technologischer allerdings diesmal und sogar ein bisschen weniger wissenschaftlich im klassischen naturwissenschaftlichen Sinn. Es geht zwar um auch eine Form des Wissens, aber um was anderes. Es wird so eine Mischung, sagen wir mal, Genre-Mischung aus Legal, also sowas wie ein John Grisham zum Beispiel machen würde, nur auf internationaler Ebene, aus natürlich bei mir immer ein bisschen Action mit dabei und was bei mir ja auch immer eine Rolle spielt, irgendeine Form von Polit. Es ist zwar kein Polit-Thriller, aber das spielt natürlich zwangsläufig bei Thrillern, die sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen, mit eine Rolle. Das wird das kommende Buch. Und das nächste Buch danach, das ich auch schon weiß, das wird wieder so ein ganz klassischer, wo es um ein ganz wichtiges wissenschaftliches Thema unserer Gegenwart und Zukunft geht.
Wir sind sehr gespannt. Marc Ellsberg, im Namen des ganzen Datum-Teams und aller Leserinnen und Leser, tausend Dank für Ihr Hirnschmalz und Ihr Herzblut bei der Kuration dieser Datum-Ausgabe. Viel Erfolg weiterhin und möge die Macht mit Ihnen sein.
Ja, vielen Dank. An der Stelle darf ich mich vielleicht nochmal bedanken. Ich glaube, das Datum-Team hat an dem Ganzen viel mehr zu kiefeln gehabt als ja. Ich. Das war sicher nicht einfach, mit einem Laien wie mir hier so eine Ausgabe auf die Beine zu stellen. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an euch.
Ich kann das nicht bestätigen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke vielmals. Musik. liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und Ihnen ans Herz legen, das neue Datum zu lesen, zu kaufen, zu abonnieren. Sie finden es im wohlsortierten Fachhandel oder am besten ein Abo über www.datum.at/abo. Auf Wiederhören und bis bald.